Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach weit an.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast.
Hannover 96 und der Hamburger SV trennen sich 2:2 unentschieden nach einer fürchterlichen ersten Halbzeit. Aus 96 Sicht folgt eine gute zweite Halbzeit und am Ende vielleicht sogar zu wenig, wenn du so kurz vor Schluss ein Spiel gedreht hast. Und damit herzlich willkommen zu Quick and Dirty, dem schnellsten Podcast der Welt nach einem Fußballspiel von Vorwärts nach weit, dem 96 Podcast bei meinsportpodcast.de. Gehen wir rein, werden wir dirty, werden wir mal sehen. Zumindest erste Halbzeit bin ich sehr gespannt, was die Teilnehmenden hier heute sagen. Mein Name ist Tobi und ich darf begrüßen Chris. Christian, guten Tag.
Moin, moin. Quick, also ganz quick. Schön, hier sein zu dürfen.
Und André ist auch dabei. Hallo, André.
Moin.
Was für eine dramatische Pause für so ein geiles Statement. Und auch dabei ist Dennis. Ich grüße dich, Dennis. Hi.
Ja, moin. Freut mich, dabei zu sein. Ich finde, wir haben heute gesehen, warum auch in der nächsten Saison kein HSV in der ersten Bundesliga spielen wird. Viel Spaß.
Oh, das ist ja mal ein Statement. Da gehst du ja gleich hoch ran. Bin ich sehr gespannt, wie du das begründest. Machen wir gleich. So, Startaufstellung. Gucken wir rein. Also 96 versucht es wieder mit einer Dreierkette. Ich werde langsam zum André und muss sagen, ich hoffe zum letzten Mal, dass war wiederholt nichts. Aber trotzdem gucken wir uns das natürlich an. Ron-Robert Zieler war im Tor, völlig klar. Dann hatten wir mit Neumann und Tomiak und Halzenberg drei Innenverteidiger. Wir hatten dann so eine kleine Dreierkette davor. Links Vidoric, in der Mitte Kunze und rechts überraschenderweise, weil Semeru ja angeschlagen war, Yannick Dehm. Dann hatten wir mit dem Kameraden Rochelt. Ich bin sehr gespannt, was André übrigens heute zu ihm sagen wird, ob er ihn wieder verbessert sieht oder ob er es nicht tut. Das bin ich wirklich, wirklich sehr gespannt, André. Also, da hatten wir mit Yannick Rochelt auf der einen Halbposition und wir hatten dann Enzo Leopold auf der anderen Halbposition wieder nach vorne gezogen und nicht auf der 6. Und vorne drin Nicolo Tresoldi und Harbert Nielsen. Freunde, ich werde nochmal Harbert Nielsen anfangen. Ich hatte große Hoffnungen auf André Breitenreiter gesetzt, dass Harbert Nielsen seine Zeit als Startelfspieler tatsächlich jetzt langsam mal, dass die zu Ende geht, dass die vorüber ist. Aber er spielt schon wieder. Ist er wirklich das Beste, was wir auf der Bank haben? Wer möchte anfangen? Chris, komm.
Das Einzige, was wir auf der Bank haben, aber mach dir keine Sorgen, Tobi, es wird das letzte Mal gewesen sein, weil wir jetzt ja dank eines Neuzugangs namens Matondo eine Alternative haben, die, wenn er fit ist, wenn Rochelt fit ist, wenn Tresoldi fit ist, also wenn die anderen alle fit sind, dafür sorgt, dass Niesen nicht mehr von Anfang an spielen wird. Von daher musst du dir gar keine Sorgen machen, nur weil es das erste Mal war, nach 3 Tagen ohne Teamtraining durfte er nochmal ran. Ab nächster Woche wird das nicht mehr passieren, verspreche ich dir hier in die Hand.
Außerdem dauern ja Sperren in der Regel nur ein Spiel mit gelben Karten, bedeutet, mit einem Gangkamm steht dann demnächst wieder eine zweite Sturmspitze neben Tresoldi zur Verfügung, wenn denn der Trainer mit 2 Sturmspitzen antreten möchte.
Und da bin ich gespannt, was wir dann kommende Woche Mittwoch dazu sagen, vor dem Heimspiel gegen Düsseldorf, wen wir dafür rausnehmen. Aber André, das Versprechen nehme ich dir ab. Also bitte wirke da auf André Breitenreiter ein. Ich hätte ja sogar Matondo in die Startelf gestellt. Er hat ja auch gezeigt, weshalb, ohne vorauszugreifen. Also, das war die Startaufstellung. Dennis, konntest du Harbert Nielsen nachvollziehen? Du hast jetzt noch nichts zu ihm gesagt. Oder ist es einfach, wenn man dann Vogelsammer sieht, ja, die bessere Alternative, wenn du mit 2 Spitzen spielen willst, wohlgemerkt?
Ja, also wenn du in dem System genauso bleiben willst wie beim letzten Spiel, dann ist er natürlich, bietet er sich an, er wird sich auch im Training anbieten, er ist ein, das wurde ja auch schon häufig gesagt, er ist halt ein Spieler, der, das ist den mögen Trainer, ne? Also der hört zu, der setzt auch Dinge um, der ist, macht halt nicht mehr das, was eine zweite Sturmspitze machen sollte. Das war nach der Umstellung im Übrigen auch ein bisschen besser dann, aber ja, es war ein Stück weit alternativlos. Ich meine, gut, du hättest natürlich auch sagen können, du bringst gleich von Anfang an einen ganz anderen Spieler. Aber nee, es war die sichere Bank erstmal, war aber leider die falsche Entscheidung mal wieder.
Vermutlich, ja. Also, ja. Das Spiel beginnt trotzdem, ich sag mal, verheißungsvoll. 96 kommt ganz gut rein in die Partie. Und zeigt zumindest in den ersten Minuten, ich will mal sagen so von Minute 1 bis Minute 10, dass man hingefahren ist nach Hamburg, um dann auch nicht ohne Punkte wieder nach Hannover zu fahren. Was ist dann passiert, bitte? André, jeder erste Kontakt von 96, gute Ras, Katastrophe, Haken dran haben wir in Hannover auch. Jeder erste Kontakt von 96 war schlimm. Also Kunze noch am schlimmsten, aber er war nicht der Einzige. Bälle sind versprungen, der HSV war dann gedankenschneller, war in den Bällen drin und hat dann wirklich, ich möchte sagen, schon vor dem 1:0 hatte ich das Gefühl, die überrennen uns, André. Was ist da passiert?
Ich antworte gerne, würde dann jetzt eine Diskussion, die ich eigentlich jetzt aufmachen wollte, wegnehmen, aber ich bitte nachher noch einmal über Herrn Vogelsammer sprechen zu dürfen. Da platzt mir nämlich die Geduldsfaden dann. Aber vorher, drei Dinge sind mir da aufgefallen. Du sagst es, erste Bälle, das heißt also erste Kontakte, springen sonst wohin. Wir setzen uns da unnötig unter Druck. Zweites, was mir aufgefallen ist, zweite Bälle gingen alle an den HSV. Jeder zweite Ball wurde vom HSV gewonnen. Da gehört auch mal ein bisschen Matchglück dazu, aber eben auch die Einstellung, die Positionierung auf dem Feld. Und die dritte Geschichte, und die war einfach eklatant, ein Enzo Leopold in absoluter, weit, weit weg Form von seiner Topform und das können wir nicht kompensieren. Wenn in unserem zentralen Mittelfeld ein Kunze da rumstokelt, Katastrophe der Typ. Ich sag, also warum der spielen darf, da möchte ich mal, dass du mir versprichst, dass der nicht mehr spielt. Egal, aber auf jeden Fall, das funktioniert nur so lange, wenn ein Leopold auf seinem wirklichen Top-Niveau, und das ist super für die zweite Liga, performt. Leopold hat heute nicht gut gespielt, hat Zweikämpfe verloren, ist öfter mal hinterhergelaufen und das hat dazu geführt, dass Hamburg uns ja wirklich 25 Minuten am Stück überrannt hat. Jeder Angriff, den die gefahren haben, war brandgefährlich. Die haben das beschissen ausgespielt alles, aber war echt brandgefährlich und da muss ich sagen, das kann nicht sein. Und eine Sache, die da halt wieder auffällt, leider genau wie gegen Preußen Münster und da hätte ich mir vom Trainingslager mehr erwartet, unser Offensivpressing ist eine Katastrophe. Die traben da an, ohne den Willen, alle gucken, was der andere macht, da ist überhaupt kein Zug drin, keine Absprachen, kein gar nichts, die ersten Gehversuche von Bambi sahen sicherer aus, also ey, sorry, das ist einfach viel, viel, viel zu wenig und das Ergebnis ist am Ende toll und es macht auch Spaß und Hamburg hat ein tolles Spiel gezeigt, aber die Weiterentwicklung, das, was Breite uns erzählt, sehe ich noch lange nicht und das muss mal langsam kommen, die nächsten drei Spiele werden crucial und Leopold bitte zurück in Topform, Kunze auf die Bank und dann wird so eine erste Halbzeit nie wieder passieren.
Oh, auch das Versprechen würde ich dir gerne abnehmen, ehrlich gesagt. Aber ja, warum spielt denn dann ein Kunze Dennis? Also wir haben mit Max Christiansen ja eigentlich den besseren Fußballer auf dem Platz. Was macht Kunze da in der Startelf?
Naja, warum, ich meine, Christiansen haben wir dann in der zweiten Halbzeit gesehen, warum der vielleicht auch nicht so häufig spielen sollte. Also ich meine, kannst du nehmen, wie du willst.
Aber Dennis, ist jemand,
Kunze ist jemand, der sich reinhaut. Ich will ihn nicht verteidigen. Ich finde auch, dass er nicht gut gespielt hat, aber das klingt jetzt auch wieder böse, aber er ist wirklich im besten Sinne des Wortes sehr bemüht. Und wir haben, dann hätten wir umstellen müssen, dann hätten wir anders spielen müssen, dann hätten wir Tomjak nach vorne ziehen müssen. Das wäre sowieso mein Wunsch auch fürs nächste Spiel, dass wir das anders machen und dann haben wir das Problem nicht mehr. Aber Christiansen ist auch nicht die Lösung, finde ich. Der ist viel zu langsam und viel zu spät am Ball.
Aber das wäre meine Frage an dich, Dennis, ganz kurz. Tomjak haben wir geholt mit der klaren Behauptung, er ist nicht Innenverteidiger. Wir haben ihn geholt mit der Positionierung, zumindest für die Rückserie im defensiven Mittelfeld. Und er spielt jetzt jedes Spiel Innenverteidiger. Warum spielt er nicht auf der 6?
Haben wir gesagt,
ne? Ja, Max erklärt, dass Tomjak die Qualität hat, als Innenverteidiger im Umschaltspiel auf die 6 aufzurücken und von dort aus dann halt aus dem Mittelfeld auch das Spiel mit aufzubauen und so weiter. Ich würde übrigens Tomjak sehr gerne weiterhin als Innenverteidiger sehen, wenn Halstenberg dauerhaft auf den linken Verteidiger rausrückt, so wie es der Trainer in der zweiten Halbzeit gemacht hat. Aber das wäre Vorgriff, deswegen kommen wir ja dazu noch gar nicht, nicht wahr, Tobi?
Absolut richtig, dazu kommen wir noch nicht. Also okay, aber er hat es erklärt, in der Theorie, der Max, das stimmt, Praxis sah heute ganz anders aus. Also unser Zentrum war wirklich in der ersten Halbzeit nicht vorhanden. Ich möchte das deutlich sagen, es war eine Frechheit, die Darbietung, die da gezeigt wurde. Jeder Ball, egal ob durch die Mitte, durch links, über links, über rechts, vor allem aber durch die Mitte, war innerhalb von Sekunden an unserem Strafraum, ohne dass wir nur in der Nähe des Balles waren.
Das stimmt. Und bei all der Schwäche, die wir gezeigt haben, dürfen wir aber auch nicht vergessen und müssen wir auch erwähnen, dass der HSV in der Phase, also im Prinzip so ab der 11., 12. Minute, die haben einfach gezeigt, warum sie theoretisch aufsteigen könnten und müssten, weil sie nämlich gezeigt haben, sie wollen und sie haben die technische Klasse, das zu machen. Also ich weiß gar nicht, wie oft Dompe auf Außen dann mit Hacke gespielt hat. Ich konnte es irgendwann auch nicht mehr sehen. Aber da hat man gesehen, dass die das wollen und dass die das eigentlich auch können.
Ja, aber es wurde dann auch zu viel, ne? Also Karabec hat dann auch einmal so einen Hackentrick da versucht, wo ich gesagt habe, ganz ehrlich, wenn du das als Spieler in der Kreisliga machst, da wirst du von deinem Trainer so zusammengeschissen, wenn es 1-0 steht. Ich glaube, Peter Neururer war das mal, der gesagt hat, Hexerei am Schlangenfluss kannst du machen, wenn es 7-1 steht. Ne? Und das, deswegen ist es eigentlich karmatechnisch auch schön, dass es dem HSV noch so ein bisschen um die Ohren geflogen ist, dass sie da so früh der Meinung waren.
Greift er wieder vor.
Dass sie uns da dumm aussehen lassen müssen.
Greift da wieder vor. Gehen wir,
ohne vorzugreifen, habe ich aber noch einen Punkt. Und zwar, das fiel mir extrem auf. Wir mussten wechseln, wir hatten ja keine Wahl. Aber unsere Bank, wir haben es eben schon mal mit Nielsen besprochen, Vogelsammer schon angedeutet, unsere Bank ist mir aktuell zu dünn. Also dem hat gezeigt, warum er die letzten Spiele nicht mehr gespielt hat. Der war völlig überfordert defensiv. Der wurde da ja überlaufen ohne Ende. Er zieht die Fouls nicht, wann er sie ziehen muss. Er lässt sich da jedes Mal überspielen. Der war brandgefährlich da hinten. Also, wir haben ja keine anderen Spieler, aber also wenn Moroja fit ist, ist mir das auch lieber, sage ich ganz ehrlich. Weil wir ab und an mal diskutiert haben, ob man dem nicht nochmal eine Chance geben muss. Nö.
Ja, aber war denn sein Nebenmann fit? Also normalerweise brauchst du ja jetzt auch die Unterstützung vom Innenverteidiger rechts. War denn Neumann fit?
Werden wir wahrscheinlich nicht erfahren. Können wir aber im Zuge der zweiten Halbzeit nochmal drauf gucken. Gibt es ein paar entscheidende Szenen. So, gehen wir ins 1-0 für den HSV. Ist das doch zu verteidigen. Also wir stellen uns da ja nicht, aus meiner Sicht stellen wir uns nicht besonders schlau an, ehrlich gesagt.
Also wir begleiten.
Wir begleiten heftig, ja.
Ja. Das, was wir vorhin gesagt haben. Leopold nicht auf 100%
dem auch übrigens.
Klar, aber Leopold macht den entscheidenden Schritt, macht die Lücke. Ja. Und ein Torhüter, Zieler, hat auch schon bessere Tage gehabt, dann hält er den. Dann geht er einen Schritt nach vorne, macht den Winkel eng, ist mit der Hand dran, der Ball kullert zur Ecke, Feierabend.
Aber wir hatten vorher auch so ein paar von diesen Bällen, wo auch Neumann nicht rausrückt, nicht attackiert. Das war alles auf der rechten Seite. Es war viel zu statisch. Es ist ja auch kaum Gefahr über die andere Seite gekommen, lustigerweise. Also die rechte Seite haben
lag aber nicht, unsere lag aber nicht an Dobbik. Also das möchte ich deutlich sagen. Der hat jetzt nicht besonders gutes Spiel gemacht. Gut, lag daran, der HSV hat gemerkt, rechts geht's, also über deren linke Seite, unsere rechte Seite geht es einfacher. Und so fällt dann auch das Tor. Also wie dem erstmal nicht energisch genug, sondern gibt Begleitschutz. Enzo Leopold, André hat es gerade gesagt, auch nicht entscheidend genug. Von hinten versucht dann noch Nicolo Tresoldi zu retten, was nicht zu retten ist. Und Schuss, weil sie die Zieler nehme ich da ein bisschen raus. Der steht vielleicht nicht perfekt aus meiner Sicht. Auf der anderen Seite ist das ein sehr platzierter Schuss, der geht genau ins Eck. Also den zu halten, da musst du der Torhüter sein, für den wir ihn halten, nämlich einer der stärksten in der zweiten Liga. Ist er im Moment nicht aus meiner Sicht. Vielleicht auch das. Ein bisschen mehr Sprungkraft kriegst du den vielleicht auch, aber das war jetzt nicht Zieler, war jetzt sicherlich, das war kein Torwartfehler im Gegensatz zum Ausgleich von Münster. Das war ein Torwartfehler, das Ding nicht. Das darf so nicht auf sein Tor kommen und den zu halten, da musst du einen Top-Tag haben. So, und dann, wie gesagt, der HSV hat uns überrannt. Es gibt eine Chance nach der anderen. Nicht so alle 100% zwingend, weil irgendwie haben wir es dann doch geschafft, im Strafraum oder in Strafraumnähe nochmal einen Ball irgendwie abzufälschen, einen Fuß reinzukriegen. Aber nach vorne ging wirklich überhaupt nichts. Wenn wir den Ball hatten, war er schnell wieder weg. Der HSV muss zur Pause 3-0 führen, da bleibe ich bei. Wenn die einen Stürmer gehabt hätten heute auf dem Feld, den sie nicht hatten, dann hätten die uns wahrscheinlich auseinandergenommen. Aber das ist dann die Qualität vielleicht auch oder der Unterschied zur 96 der Hinrunde oder auch aus Vorsaisons. Ich erinnere mich dann an ganz, ganz böses 5-Gegentorspiel in Hamburg. Also das hätte Potenzial gehabt in der ersten Halbzeit und dann gehen wir trotzdem nur aus HSV-Sicht, und da muss er als HSV-Fan eigentlich verrückt werden, wenn die zweite Halbzeit läuft, mit dem 1-0 für die Hamburger in die Kabine und kommen dann wieder raus. Und wie es dann weitergeht, das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause.
Euch gefällt, was ihr hört? Dann gebt Vorwärts nach weit 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Quick and Dirty nach dem Auswärtsspiel beim HSV. 96 also mit einem Gegentor gut bedient. Dann gibt es den Wechsel. Das Auflösen erstmal der Dreierkette gibt es. Wir stellen um auf Viererkette. Ja, ich bin diesmal bei dir, André. Wir stellen um auf Viererkette. Und jetzt kommt schon ein entscheidender Move. Gar nicht mal der Wechsel. Der entscheidende Move ist das, was anscheinend Leitl Halstenberg versprochen hatte, ihn permanent und immer im Zentrum zu haben. Egal was ist, egal wer um ihn herum spielt, egal ob einer fit ist oder nicht, wir stellten lieber einen Rechtsfuß auf die linke Seite als den ehemaligen linken Verteidiger Marcel Halstenberg. Und das durchbricht André Breitenreiter zum wiederholten Male. Er hat es schon in vorhergehenden Spielen gemacht, dass Tomiak dann in der Mitte spielen musste und Halstenberg den linken Innenverteidiger gegeben hat. Und bei der Herausnahme von Dovik und dem Umstellen auf Viererkette war Marcel Halstenberg linker Verteidiger. Das ist doch der Move von Breitenreiter, oder nicht? Also Dovik geht raus, Matondo kommt rein, beackert den linken Flügel, aber Halstenberg ist der linke Verteidiger. Für mich ein Schlüsselmoment.
Ein Schlüsselmoment in vielerlei Hinsicht. Einmal das, was du gerade aufgezeigt hast, das auf jeden Fall. Und dass ich es weiß, man kann das als taktische Umstellung tarnen, aber es ist das Absägen des linken Verteidigers. Und zwar für wahrscheinlich längere Zeit. Die Leistungen von Wodwick reichen nicht aus, offensichtlich dem Breitenreiter nicht aus. Und er hat offensichtlich jetzt den Kaffee auf und macht auch deswegen die taktische Umstellung. Also es ist nicht nur Umstellung auf 4-4-2 und jetzt muss halt einer weichen und es trifft ihn, sondern es ist auch offensichtlich das Zeichen, Junge, es reicht schlicht und einfach nicht. Vielleicht kann der auch nicht besser. Wir haben uns ja mehr von dem erwartet, aber ich bin da kolossal enttäuscht. Der hat jetzt nichts dramatisch Schlimmes gemacht, aber es reicht einfach nicht. Und ich würde noch mich ganz kurz einmal bedanken wollen, nämlich bei dem großartigen Spieler Sahiti. Ja, also der war ja wohl in der ersten Halbzeit der Garant, dass es nur 1-0 stand. Dementsprechend, das müssten wir noch fairerweise nachschieben. Vielen Dank dafür, sonst hätten die wirklich 3-0 geführt.
Ja, schön, dass du es gemacht hast. Gut, dass du es nachgeschoben hast. Bezeichnet fand ich übrigens auch, dass Brooklyn Ezea verbankt, das ist kein Kenneth Schmidt. Ich weiß nicht, ob der auch angeschlagen oder irgendwas war. Das wäre für mich eigentlich der Startelfspieler gewesen für Vidovic, aber also nicht Ezea bitte, sondern Schmidt. Aber gut, trotzdem fand ich es bezeichnend. Würde mich interessieren, ich habe nichts mitbekommen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob einer von euch was mitbekommen hat, dass es da mit Schmidt, wenn es da nicht für den Kader gereicht hat, dass gut, beim Training wird es Gründe dafür geben, wie auch immer. Also wir stellen jedenfalls um und wir erleben direkt ein völlig anderes Spiel. Also wir erleben ein komplett anderes Spiel. 96 plötzlich aus einer gesicherten Defensive, auch mit einem ganz netten Ballvortrag, wie ich finde. Jetzt vielleicht nicht 5 schöne Spielzüge, aber zumindest deutlich, deutlich verbessert. Yannick Rochelt fällt mir dabei auch zum Beispiel ein. Wie habt ihr ihn heute gesehen? Also für mich Yannick Rochelt ein ganz anderer Spieler als in der Hinrunde. Das betone ich ja jedes Mal. Und auch heute, er war anspielbereit. Es hat ihm ziemlich alles gelungen, aber er hat zumindest versucht, das Spiel breit zu machen. Er hat auch versucht, das Spiel dann ein bisschen schneller zu machen. Und ich finde, der ist auf einem guten Weg.
Ist ein anderer Spieler, ne? Also tatsächlich im Vergleich zur Hinrunde. Er traut sich viel mehr zu. Ich finde, der hat irgendwo die Pulle mit Selbstbewusstsein gefunden. Und vielleicht ist das auch André Breitenreiter, der ihm das gibt. Auch mit der Position, wie er ihn spielen lässt. Der war heute nicht so herausragend wie beim letzten Spiel, aber das waren viele nicht. Aber den Weg, wenn er den so weitergeht, werden wir noch Freude dran haben.
Aber das denke ich auch, wenn wir Freude dran haben. Ja.
Havard Nielsen wird ja wahrscheinlich auf dem Platz und im Training in der Kabine ein Spieler sein, der sehr wortgewaltig auftreten kann. Ich vermute, dass das einer der Gründe ist, weswegen der Trainer ihn weiterhin regelmäßig aufstellt, dass er sich so ein bisschen strukturtechnisch von dem Spieler was erhofft. Mir ist eine Sequenz in Erinnerung geblieben, wo Rochelt so einen halben Steckpass macht, wo er Howie so ein bisschen schickt. Ich glaube, es war auch in der zweiten Halbzeit. Howie kommt nicht ganz an den Ball ran, versucht einen Schuss, der wird abgefälscht, es gibt Ecke und Howie bedankt sich bei Rochelt und ich musste sofort an diese Szenen denken, die wir halt in Spielen davor hatten, wo Rochelt auf dem Platz konsequent ignoriert worden ist. Du hast es, glaube ich, damals gesagt, Tobi, dass er im Spielaufbau tatsächlich teilweise völlig frei stand und immer links liegen gelassen wurde. Ich möchte da jetzt nicht viel reininterpretieren, ich würde mich aber freuen, wenn der Spieler mehr an die Mannschaft rankommt und quasi als Bestandteil wahrgenommen wird, eingebunden wird, weil dann kann das passieren, was du prophezeit hast, nämlich, dass wir in der Rückrunde einen ganz anderen Rochelt sehen werden.
Absolut, bin ich auch fest davon überzeugt. Und so haben wir auch in 1-1-96 in der zweiten Halbzeit gesehen. Es ging auch relativ schnell los. Ich erinnere mich da kurz nach Wiederbeginn, so zwischen Wiederbeginn und dem Ausgleich, ist es dann auch ein Nicolò Tresoldi, der wirklich, also das, da hat es mir nicht gereicht, seine Leistung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist ein guter Pass von Fabi Kunze. Und dann hat Nico ein bisschen Probleme, auch in der Ballverarbeitung, wie wir hatten es in der ersten Halbzeit schon besprochen, und schießt dann eigentlich zu spät oder in einem Moment aus meiner Sicht, wo er hätte nicht schießen dürfen.
Das unterscheidet ihn wahrscheinlich von einem sehr erfahrenen Stürmer, der schon viel früher dann einfach dreist gelupft hätte, oder? Also
meinst du, das wäre die Lösung gewesen?
Man hätte viel früher abziehen können, und wenn man dann einen guten Schuss hat, dann, das hat er sich nicht getraut. Deswegen ist er erstmal gegangen und dann war es zu spät.
Ja, aus meiner Sicht. Ja, aber wir reden hier von wirklich einer Millisekunde, wo die Fußspitze noch rankommt, weil er hat ja extra nicht gelupft, sondern er hat ja geschossen und der Schuss sah ziemlich platziert aus. Vielleicht, wahrscheinlich hätte der gepasst, dass dann der Gegenspieler mit der Fußspitze rankommt. Das ist halt manchmal so, und wenn er nicht rankommt, dann klingelt es halt. Da würde ich sagen, ja gut, klar, kann er schneller abschließen. Aber da würde ich ihm jetzt gar keinen großen Vorwurf machen, zumal er dann ja in der nächsten Situation, wo es dann ja besser läuft für uns, ja auch dranbleibt und weitermacht. Also ich fand, Tresoldi ist, wir bleiben dabei. Und da kommen wir auch auf die Roche-Diskussion nochmal. Tresoldi benötigt ein anderes Spielsystem, und dieses andere Spielsystem, was Tresoldi benötigt, können wir offensichtlich mit einer Dreier- respektive Fünferkette nicht aufziehen. Das reicht nicht. So, das heißt, in der Umstellung zum 4-4-2 verändert ja auch Rochelt seine Position. Und diese Veränderung von Rochelt führt ja dazu, dass Rochelt, ihr habt es gerade gesagt, besser im Spiel ist. Ich sehe ihn nicht so großartig, wie ihr das gerade darstellt, aber ich sehe ihn deutlich verbessert zur Hinrunde. In der Hinrunde hätte ich ihm öfter mal als Lehrer eine 5 gegeben. Jetzt hätte ich ihm im Regensburg-Spiel vielleicht eine 4+ gegeben, gegen Preußen Münster auf jeden Fall eine 2-. Und heute rangiert er halt so bei einer 3-, was im Vergleich zu einem anderen aber völlig okay ist.
Aber sehen wir auch so, ne? Also das, ich glaube, also das trifft ganz gut.
Ja, und der ist auf jeden Fall positiven Weg. Und das brauchen wir da vorne auch. Und das braucht auch ein Tresoldi, der heute halt das Problem hatte, dass in Nielsen neben ihm rumstocherte und rumlief. Klammer auf, da müsste Herr Breitenreiter ihm nochmal das Abseits erklären. Das scheint nicht ganz durchgedrungen zu sein bei Herrn Nielsen. Aber gut. Und also ich finde, zweite Halbzeit, was wir mitnehmen müssen, ist, ein Tresoldi macht seine Buden für Hannover 96, wenn er die Chancen bekommt. Der wird nicht jede machen, aber er braucht seine Chancen. Und die kann er nur offensichtlich in einem 4-4-2 bekommen.
Ja, und dann ist er auch in der Situation, wie du es gesagt hast, beim Ausgleich, beim 1:1, das ist so ein bisschen Ping-Pong da im 16er. Am Ende kommt dann der Ball vom Hamburger ihm direkt vor die Füße und dann macht er das Tor halt. Das sind die Momente, die Nicola Tresoldi eiskalt macht. Also da kannst du die Nacht
und so. Und da muss er auch sein. Und da muss
er auch sein. Freunde, aber er darf auch schleppen. Oh, also er darf aber auch gerne den ersten Ball schon unterbringen, ne? Also weil er kommt da.
Haben wir gesagt.
Er kommt am Verteidiger vorbei und kann relativ unbedrängt abschließen. Und ich sag mal so, er haut ihn da blind irgendwie aufs Tor, trifft den Torwart und hat dann sehr viel Glück, dass dieser Flipperball zurückkommt. Jetzt könnte man sagen, ja, da muss ein Stürmer stehen und bla bla bla. Aber er darf den ersten Ball auch. Er darf den ersten Ball auch gerne unterbringen.
Stürmer stehen.
Das ist ein minimaler Kritikpunkt, den ich an dem Tor habe. Ansonsten habe ich mich natürlich sehr gefreut.
Ja, genau. Aber es ist.
Chris
es ist,
hat insofern recht. Ja? Entschuldigung. Chris hat insofern recht, als dass, wenn es kein Tor geworden wäre im Nachhinein, dann hätten wir jetzt, glaube ich, auch anders drüber gesprochen. Dann hätten wir gesagt, den muss er machen.
Stimmt. Ja, also insofern. Stimmt. Wie beim ersten, den er auch anders zumindest machen muss, als er ihn gemacht hat. Ja.
Genau, aber ich erinnere mich noch, wir haben da auch hier schon drüber gesprochen, dass wir gerade Hinrunde gesagt haben, oh, der funktioniert in der Nationalmannschaft immer, wo ist der Unterschied und so. Der Unterschied ist tatsächlich, dass er wirklich jetzt mittlerweile noch nicht oft genug, aber er wird jetzt wirklich mal ein bisschen gefüttert und dann macht er seine Buden auch. Das
er
ist halt
sie.
So.
Also, er macht sie.
Genau, ja. Also das ist so. Schon der Stürmer, sie. Den wir brauchen, aber wir brauchen auch die Mitspieler für ihn.
Und da ja, und er macht sie jetzt aber regelmäßig. Ne? Er macht sie jetzt regelmäßig, muss man sagen, jetzt das zweite Tor nacheinander. Ne? Also er ist in der Situation, das zweite Tor hintereinander. Er bleibt in der Situation, wie gesagt, und ist dann eiskalt. Das sind die Momente, die ein Stürmer dann auch nutzen muss, wo du dir auch Selbstvertrauen holst, vielleicht für andere Situationen. So, und dann ist es plötzlich ein ganz anderes Spiel. 96
und ich
ist
möchte,
wieder drin. Ja?
Ich möchte nicht nachtreten an der Stelle, weil das ist auch gemein.
Gegen
und nicht alles unterleitet war schlecht. Nee, ja. Unterleiten jetzt. Aber das ist natürlich der Punkt, den Dennis gerade richtig sagt. Ich schiebe das ja auch ein bisschen auf die taktische Formation. Dennis schiebt es auf die Mitspieler. Und beides ist ja nicht falsch. Aber wieso hat in Gangkamp in der Hinrunde so wenig gespielt, der ja offensichtlich einem Tresoldi und dem Spiel von Hannover 96 so gut tut, ja? Warum hat man nicht schon in der Hinrunde Tresoldi einen an die Seite gestellt, der ihn da unterstützt und nicht Havel Nielsen zum Beispiel? Warum hat man ihn auch zum Teil wieder rausgenommen aus dem Spiel? Also das sind alles Fragen, die man sich stellen muss. Ich hoffe, Breitenreiter bleibt auf diesem Weg, dass er versucht, im Moment ist es mit der Defensive ein bisschen schwierig. Neumann wolltet ihr gleich nochmal ansprechen. Aber in der Offensive versuchen wir ja wirklich mit schnellen Spielern, mit Druck, mit einem Gangkamp, der das hervorragend gemacht hat, mit Tresoldi, der in Form ist, mit einem Matondo, der heute gezeigt hat, dass er eine echte Verstärkung sein kann. Also das sieht ja dann auch ganz gut aus. Aber wir müssen dann tatsächlich aus meiner Sicht die Grundausrichtung ändern. Und ich hoffe, dass Breitenreiter das tut.
Ja, ich hoffe es auch, weil er spielt zwar gerne Dreier-Fünfer-Kette, aber ich glaube, er wird auch merken müssen, der sportliche Erfolg geht dann vielleicht doch drüber. Und dann dürfen wir das eben mit der Konstellation des Kaders augenscheinlich nicht machen. Weniger aufgrund der Defensive. Da wäre ich dann auch wieder bei dir, André. Es ist dann doch eher mehr das Gesamtkonstrukt und eher das Mittelfeld das Problem, dass dann augenscheinlich A, hinten die Stabilität verliert, B, nach vorne nichts mehr Kreatives auf die Kette kriegt. Und deswegen sollte das erstmal in den nächsten Spielen nicht wieder probiert werden. So. Es ist jetzt nicht so, dass 96 danach eine Chance um Chance hätte, aber das Spiel war ein anderes. Also Hamburg kam nicht mehr zu gefährlichen Gegenstößen. Hamburg kam kaum noch in Nähe unseres Tores. Und ich hatte jetzt zwar auch nicht unbedingt das Gefühl, dass 96 das Spiel komplett drehen wird, aber ich muss ganz ehrlich sagen, je länger das Spiel lief, desto ruhiger wurde ich zumindest, dass hinten keiner mehr passiert. Und dass dann doch vielleicht einer, dieser berühmte eine reinrutschen kann, weil wir es schon wollten. Also man hat schon gemerkt, 96 ist mit dem Punkt nicht zufrieden. Das ist das für mich auch noch Entscheidende. War auch noch genug zu spielen im Übrigen. Und dann ein Wechsel, den ich auch wieder sehr interessant finde. Gindorf, wir haben ihn schon, also wir und andere haben ihn schon quasi weggeschrieben. Also gerade und gesprochen. André hat ihn letzte Woche schon als Streichkandidaten und wird verkauft und sonst irgendwas.
Aber nicht, weil ich das wollte, sondern weil ich Breitenreiter okay. So gelesen habe, ne?
Aber augenscheinlich, er war jetzt zumindest fürs Mittelfeld, für die Offensive, mit die erste Option. Klar, Matondo, logisch, aber dann gibt es diesen Wechsel von bis Minute. Harvard Nielsen, stets bemüht, haben wir gesagt, stimmt auch, aber sehr unauffällig, unglücklich, nicht gedankenschnell genug und auch körperlich nicht mehr schnell genug, muss raus und Gindorf kommt. Und wie habt ihr ihn gesehen? Also wie habt ihr die Viertelstunde, sagen wir 20 Minuten mit Nachspielzeit von das Gindorf gesehen? Ich erinnere mich an einen interessanten Steckpass auf Tresoldi, der ihn dann nicht ganz verarbeitet kriegt. Also Ansätze habe ich gesehen.
Ja, ich finde auch, man sieht, warum er häufiger vielleicht auch mal von Anfang an spielen sollte. Es fehlt ihm ein bisschen, sage ich mal, die Spielpraxis mit der Mannschaft, was logisch ist, weil letztes Mal noch U23 gespielt, jetzt mal wieder im Kader. Aber ich finde, man sieht schon, der bringt einfach auch diesen Willen mit. Das macht er so wie Nielsen, aber er ist natürlich viel, viel schneller. Und ich finde auch wenn nicht alles geglückt ist, auch da würde ich mir wünschen, ihn häufiger mal, vielleicht nicht immer von Beginn, aber zumindest häufiger und auch früher mal im Spiel zu sehen.
Kann ich nachvollziehen. Und ich finde es besonders interessant, Enzo und Lars haben ja auch zusammen bei Freiburg 2 gespielt. Wenn die beiden mal mehr miteinander zu tun hätten auf dem Platz, auch über längere Zeit, das würde mich auch tatsächlich interessieren. Gut, sei es drum, also Gindorf ganz in Ordnung, wie ich finde. Und dann sehen wir das, warum wir Rabbi Matondo gekauft haben. André war ja bitter enttäuscht von dem Transfer, so ehrlich müssen wir ja sein, können wir ja nachhören. Und dann gibt es aber fast die große Wendung des Spiels, oder zu dem Zeitpunkt war es die große Wendung des Spiels, Halse. Kurz nach der Mittellinie, kurzer Freistoß auf Matondo. Und der macht dann das, was er macht. Er nimmt den Ball und rennt los. Geht in den Strafraum. Die Hamburger verteidigen ihn natürlich auch bitterschlecht, ja. Also muss man ganz ehrlich sagen, er macht dann eine leichte
Körpertäuschung. Wir haben beide beim Scouting, beim Videoanalyse geschlafen. Ja. Weil was der kann, war genau das. Und das haben sie
genau nicht gesehen. Genau, es war völlig klar, dass er in den Strafraum reinzieht, dann versucht, den Ball auf seinen rechten Fuß zu bringen, um von genau dort diesen Ball so reinzubringen, wie er es heute gemacht hat. Das ist der Move, das ist sein Signature-Move, möchte ich beinahe sagen. Und die Hamburger Verteidiger haben, ich weiß nicht, womit die gerechnet haben, dass er bis zur Grundlinie geht und ihn dann flach vors Tor bringt. Ich weiß es nicht. Zwei Mann stehen um ihn rum. Er geht einfach an ihn ihn vorbei und schlänzt ihn dann aber auch wirklich wunderschön und unhaltbar für Heuer Fernandes zum
2-1. Aber mal geschenkt, ob der den reinschlänzt oder nicht, Tobi. Aber das Entscheidende ist doch, und ich möchte jetzt keine blöden Sprüche hören wegen Optik, aber den, wenn du den spiegelst, hast du einen Gangkampf auf der anderen Seite, der exakt das Gleiche macht. Und wenn du beide auf dem Feld hast, hast du auf einmal Spieler, die eine Gefahr ausstrahlen mit einer individuellen Klasse, die wir vorher nicht hatten. Und jetzt kommt's. Das Ding war ja schön und klar, zirkelt der den da rein und so, aber der wird auch immer mal daneben schießen. Aber was eigentlich passiert, und ich wette mit euch, das wird 5-mal in der Saison noch locker passieren, mit dem Gangkampf und mit ihm, ist, dass irgendein blöder Verteidiger den Fuß stehen lässt, er gegen den Fuß läuft, hinfällt und wir haben Elfmeter. Und das fehlte mir in der gesamten Hinrunde. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt einen Elfmeter hatten, doch einen vielleicht. Aber das fehlte mir, dass wir einfach in die Zweikämpfe mit Tempo in die Box kommen und eben vielleicht auch mal das Foul dadurch und dann eben den Elfmeter ziehen können. Und da sehe ich bei ihm auf jeden Fall eine Möglichkeit, eine deutliche Verstärkung. Dass er den jetzt da reinstellt, war wunderschön, das darf er auch gerne jedes Mal machen. Aber ich glaube, alleine die Möglichkeit, mit Geschwindigkeit in Strafraum zu kommen, mit einer Sicherheit von rechts in Gangkampf, von links Matondo, das bringt uns einen Schritt weiter.
Bringt uns auf jeden Fall einen Schritt weiter, denke ich auch. Dafür muss natürlich noch ein paar Trainingseinheiten mit der Mannschaft passieren, aber das war schon mal ein guter Einstand. Und dann sind es nur noch 10 Minuten und man könnte eigentlich sagen, so, jetzt haben wir das Spiel gedreht, jetzt darf uns das nicht mehr aus der Hand genommen werden. Und plötzlich aber hören wir auf. Also das möchte ich schon deutlich sagen. Wir ziehen uns zurück, wir lassen Hamburg wieder kommen und ich bin nicht sicher, ob der Freischuss der erste Torschuss in der zweiten Halbzeit war, aber es war, wenn überhaupt, waren es niedrig einstellige davor. Und dann gibt es diese Situation und da muss ich ganz ehrlich sagen, und jetzt will ich darauf kommen, ist Neumann nicht fit oder ist er in der Situation einfach nicht intelligent genug? Denn so stümperhaft, wie er da und sich dann auch noch so beschwert, er trifft ihn an 2 Stellen. Wir können froh sein, dass es keinen Elfmeter gibt. Letztendlich, gut, Freischuss für Dompe an der Stelle ist wie Elfmeter. Also das heißt, was reitet den denn da?
Da war er zu ungestüm. Das hat nichts mit Fitness zu tun, sondern das haben wir im Übrigen von Neumann auch früher schon mal gesehen. Wir haben es nur sehr lange nicht mehr gesehen. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass er das irgendwie sich abgestellt hat, dass er sich das abgewöhnt hat, dass er in solchen Situationen so ungestüm zum Ball geht. Es war komplett unnötig an der Stelle. Komplett unnötig.
Ja, wie da will er auch der dritten englischen Liga spielt, er zu ne? viel.
Wie ein Spieler, der in der dritten englischen Liga spielt.
Andrea, ja, und schön. Ich möchte noch eine Sache ergänzen. Ja. Du nennst das ungestüm, Dennis. Aber Tobi hat es ja angeteasert mit spielintelligent. Wir haben 2 Innenverteidiger. Den Tomjak möchte ich jetzt noch gar nicht da ins Feuer werfen. Aber wir haben 2 Innenverteidiger mit Heizenberg und Neumann, die eine Erfahrung haben, die eine Qualität haben, von der wir mehr erwarten können. Und auch ein Halzenberg, ich bin fast ausgerastet, wegen Meckerei, ob einer Ecke, die keine war, zieht der als Innenverteidiger in der 42. Minute gelb. 100%. Das ist einfach dumm. Einfach dumm. Und genauso dumm ist diese Aktion von Neumann. Der Spieler dreht sich weg. Er ist nicht in der Abschlussposition. Er kann nicht schießen. Er braucht ihn nur stellen. Wir haben das Glück, in Anführungszeichen, dass das kein Elfmeter ist. Gut, dass er nachher reingeht, geschenkt. Aber wir haben Glück, dass das kein Elfmeter ist, weil auch das hätte sein können. Das wäre auch. Es war reines Glück, dass der eben nicht auf der Linie so einen Millimeter davor war. Und es ist so unnötig, da dieses Foul zu spielen. Und das regt mich einfach auf. Am Ende ist das Ergebnis ja nicht schlimm, wenn man beide Halbzeiten sich anguckt. Aber es ist wieder unnötig, diese 2 Punkte. Ja, Hamburg hätte kein Tor mehr geschossen.
Das war die einzige Chance für Hamburg. Ist mir zu schnell für ein Fazit. So an sich zu nah dran am Tor.
Wollt ihr noch kein Fazit? Nur das war die einzige Chance. Sie hatten vorher keinen Torschuss, sie hatten danach keinen Torschuss. Sie mussten den Ball ruhend hingelegt bekommen, damit sie überhaupt aufs Tor schießen können.
Eigentlich zu nah am Tor, ich bleibe dabei. Aber jemand, der halt Freischüsse schießen kann, wie Dompe, der also den macht es auch kein Zufall. Das war einfach ein Traumfreistoß. Mauer geht hoch, da passte alles. Also an dem Schuss passte alles. Deswegen umso dümmer das Foul, Chris, deine Frage.
Ich habe eine Frage. Wir sind uns ja einig, 16 Meter zentraler kannst du einen Freistoß nicht bekommen. Richtig? Sonst also der war fast genau, nein, der war fast genau mittig vom Tor. Ach, so meinst du
es, mittig, ja,
genau. Richtig. So, kann mir jemand erklären, wieso Zieler sich beim Freistoß so weit links stellt? Ich habe, also ist das vielleicht falsch. Wenn ich genau mittig bin, dann habe ich 2 Möglichkeiten. Entweder der Spieler schießt rechts ins Eck oder links ins Eck. Wenn ich ein sprungstarker Torwart bin und der Meinung bin, fische ich auf jeden Fall weg, dann stelle ich mich in die Mitte. Wenn ich mich für eine Ecke entscheide, und sage, ich mache das Tor ganz weit links auf, dann bewege ich mich schon beim Anlauf in die Richtung, weil ich sage, okay, sehr wahrscheinlich wird der in die Richtung. Aber wieso, der bewegt sich gar nicht.
Kann er
das nicht beantworten, Chris? Natürlich war der wunderschön geschossen. Wunderschön geschossen. Aber entweder stellt er sich schon ein bisschen weiter in die Mitte links, dann hat er zumindest noch die theoretische Chance, an den Ball ranzukommen. Oder er bewegt sich beim Anlaufen. Das ist kein Torwartfehler, kein schwerer. Aber,
also auch kein leichter. Auch kein leichter.
Nein, das ist gar nichts. Chris, du musst dir das so vorstellen. Der Torhüter steht in seiner Ecke und muss diese Ecke sichern. Und das kann er nur, wenn er wirklich mehr oder weniger am Pfosten steht, für einen harten, gezielten Strahl. So. Und die Mauerecke bietet er dir an, dem Schützen. Weil er weiß, in dem Moment, wo die Mauer hochspringt, dahinter lag ja, ich weiß gar nicht, wer sich hingelegt hat, irgendeiner lag hinter der Mauer, um den flachen...
Leopold.
Ja, das heißt also, er weiß, seine Mauer springt hoch. Und dann weiß er, von 10 Schüssen wird vielleicht einer da einsegeln. Und dieses Risiko muss er eingehen und geht er ein. Und dass der Dompe diesen Ball wirklich, aus 16 Metern ist ja die Schwierigkeit, du musst erstmal den Winkel nach oben hinbekommen und dass er danach wieder runterfällt, um überhaupt im Tor landen zu können. Wenn die Mauer hochspringt, hat sie ja getan. Das muss man einfach sagen, bei individuelle Klasse von diesem Dompe, das macht er von 10 Mal einmal, heute hat das gemacht, Chapeau und alles in Ordnung. Das kann passieren, da würde ich dem Torhüter gar nichts ankreiden.
Ich habe aber auch schon Torhüter gesehen, die sich dann an den Pfosten Spieler gestellt haben. Ne? Und wenn du einen Tomiak da hinstellst, der hätte den rausgeköpft, weil
ja, aber dann löst du das Abseits auf, weil Leopold da liegt. Also dann können die einfach quer rüberpassen und dann knallt der einer den Ball.
Ja, dann spielen sie nicht aus. Dann spielen sie die. Also das würde ich, also ich würde auch sagen, das ist absolut üblich, wie dort die Mauer gestellt wurde, B, wie sich Zieler positioniert hat. Und du hast recht, André, Dompe kann hervorragend einen Freischuss schießen, aber das war schon. Da kam viel zusammen. Da kam viel zusammen, denn die Mauer ist gesprungen. Es war gar nicht so weit weg von einem Kopf, der den Ball berührt. Also perfekt. Umso ärgerlicher, warte ganz kurz, umso ärgerlicher, ja. Damit schmeißt man den Sieg weg. Dieses dumme, stümperhafte Einsteigen schmeißt den Sieg weg. Und ich finde, André hat es gerade gesagt, danach kam nichts mehr vom HSV. Naja, weiß ich nicht, also von 96 vielleicht so halb. Ein ziemlich bescheidener Pass in den Rücken von Mumulu.
Da habe ich mich so aufgeregt, Ich schwöre dir, ich wünsche niemanden, keinem Gegenspieler und keinem eigenen Spieler schon gar eine schwere Verletzung. Aber Vorgesammer kann bis Juni Grippe haben und im Bett bleiben. Und gegen Preußen Münster hat dieser Vogelsammer uns dreimal eine Flanke, woraus wir hätten was machen können, ins Tor ausgeballert, ja, sodass das Spiel unentschieden ausgeht. So, und jetzt hat er nur eine Aktion. Wir haben den schnellsten Spieler der Liga auf dem Platz mit Tunnel, der da frisch ist, ja. Der geht durch, hat nur noch Wiese vor sich und das gegnerische Tor. Und anstatt dem Steckpass in den Lauf zu geben, schiebt er ihm den Ball in den Rücken. Ich dachte, ich werde nicht mehr.
Also, André, das musst du anders werten. Der Spieler hat eine 100%ige Passquote, weil alle Pässe, die er heute gespielt hat, kamen an Mann. Das war nämlich dieser eine.
So. Okay. Und er kann ja auch nichts dafür, dass Tadel zu schnell ist, als er gespielt hat.
Spielt mit dem Feuer,
nein. Ich schwör's euch. Ja, nein, es ist Katastrophenpass, keine Frage. Total spieldumm wieder.
Ja,
Du hast die eine Situation noch und dann schenkst du sie bitte nicht so her. 100%.
Ja, aber du musst ja auch Trisoldi nicht in der Minute noch auswechseln, weil was versprichst du dir denn davon? Der Spieler war nicht müde, der Spieler hat getroffen. Ja, gut.
Ja, das Einzige. Aber wollten wir den Punkt nur? Habt ihr Yannick Dem gesehen, wie der am Boden lag und nicht zufrieden war? Die wissen auch, dass es jetzt, also der Abstand zum HSV ist nicht größer geworden, nicht kleiner geworden, so, aber insgesamt ist es.
Aber Yannick Dem ist nicht der intelligenteste Spieler auf dem Platz, weil sonst hätte er verstanden, dass dieser Auswärtspunkt mehr ist, als wir uns alles vorher hätten erhoffen können.
Nein, es ist zu wenig.
Nach der ersten Halbzeit hätten
erträumen können. Nein, es ist zu wenig.
Und dass wir in der zweiten Halbzeit mal kurz 2-1 geführt haben, war großartig. Aber dieser eine Punkt gegen Hamburg ist nicht entscheidend. Und jetzt kommen wir nicht wieder mit St. Pauli, Tobi. Kaiserslautern auswärts, zu Hause jetzt erstmal Düsseldorf.
Du hast St. Pauli gesagt.
Und dann Paderborn zu Hause. Das sind die drei entscheidenden Spiele. Und da holen wir 9 Punkte, dann sind wir
die ganz musst du jetzt,
oder wir holen sie eben nicht.
Du musst sie jetzt holen. Du musst sie jetzt holen. Du hättest Münster schlagen müssen, dann wäre Punkt in Hamburg völlig okay.
Genau,
du hast Münster nicht geschlagen, deswegen ist der Punkt in Hamburg jetzt zu wenig. Und mir ist egal, wie die erste Halbzeit war. Die war einfach eine Frechheit. Die erste Halbzeit war eine Frechheit. Das war furchtbarer Fußball.
Hättest auch 3-0 verlieren.
Vom gesamten Team. Hast du aber nicht. Wenn du in der 79. Minute mit 2-1 in Führung gehst, dann hast du verdammt nochmal dieses Ergebnis über die Zeit zu bringen. Und dann reicht es nicht, zu sagen, naja, aufgrund der ersten Halbzeit sind wir doch zufrieden, die nächsten drei Spiele, auf die kommt es an. Na, ich bin sehr kritisch. Das sind zwei verschenkte Punkte und 96 hätte da gewinnen müssen und hat es nicht getan. Und das Thema Aufstieg sollten wir eigentlich abhaken. So sieht es nämlich aus. Mission gescheitert.
So. Nach dem Paderborn-Spiel können wir das vielleicht sagen, aber die entscheidenden Spiele sind die nächsten drei. Es war und ist nicht das Hamburg-Spiel.
Es war ein entscheidendes Spiel.
Der Punktgewinn hat mich überrascht. Ich bin ehrlich.
Ich feier den. Also das stimmt. Du hast, glaube ich, Niederlage getippt. Zwei Menschen haben hier unentschieden getippt. Max und ich. Der Rest war eher mit einer Niederlage zufrieden. Ich sage trotzdem, mir egal wie das Spiel gelaufen ist, du musst da eigentlich gewinnen. Du hast die Punkte gegen Münster liegen lassen, dann darfst du sie nicht gegen den HSV liegen lassen und schon gar nicht, wenn du in der 80. führst. So, egal. Nächstes Spiel ist eins der entscheidenden, wie André uns gesagt hat, Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Wir werden drüber sprechen. Am Mittwoch kommt jetzt erstmal gut aus diesem Sonntag raus. Ja, nicht Fisch, nicht Fleisch. Nach der ersten Halbzeit ordentlich zurückgekommen. Trotzdem, ich bleibe dabei, ist zu wenig. Wir hören uns nächste Woche wieder und denkt bitte immer daran. 96 Allee und bis bald.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.